Der Mensch ist ein fühlendes Wesen, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Seine Gefühle und die Erwartung von Gefühlen bestimmen darüber, ob und wann er den Fernseher einschaltet. Dabei entscheiden die Gene allerdings mit. Sie prägen Gefühlspräferenzen, nach denen sich jeder seine eigene Mediennische bastelt. Wie genau funktioniert das? Kann das Fernsehen auch umgekehrt Emotionen kultivieren? Wie beeinflusst der Fernsehkonsum das soziale Verhalten? Und wie wirkt Fernsehen auf Kinder? Mit diesen Fragen beschäftigten sich Wissenschaftler und Medienpraktiker auf Einladung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e.V. und der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia e.V. am 23. September 2009 in Berlin. Hören Sie einen Podcast über Einfluss und Grenzen des Fernsehens im alltäglichen Leben und die dominante Rolle, die Gefühle dabei spielen.
Im Film gibt es Trauer, Wut, Hass, Freude sowie auch Leid. Und manchmal hat man eben doch dieses Mitgefühl, so dieses, komm, nein.
Vielleicht auch so Schreckmomente, wo man sich erschrecken tut oder was man besonders cool findet. Sowas wie hier so Actionfilme, wo man da irgendwas in die Luft fliegt, das finden manche richtig geil.
Wir sind peinlich.
Da gab es schon einen Film, wo ich mal, naja, ein paar Tränen vergossen habe, aber das war hier der Film Armageddon, da war ja der Schauspieler Bruce Willis, der hat das irgendwie so überzeugend übergebracht und das ist, ja, habe ich heute geweint.
Wenn die Schauspieler gut spielen, dann hat man, ja, die Gefühle eigentlich ziemlich, kommen bei einem an.
Medien, das sitzen wir ja nicht neutral davor und gucken das, als hätte es nichts mit uns zu tun, sondern Emotionen sind aus meiner Sicht mit der wichtigste Grund, dass wir uns überhaupt mit diesen Dingen beschäftigen. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, es gibt zwar viele Leute, die haben ein Aquarium, also das hat ja vieles gemeinsam im Fernsehen, da ist es irgendwie auch in Farbe und da bewegt sich was. Dennoch sitzen relativ wenig Leute vor dem Aquarium und verglichen damit doch relativ viel vor dem Fernseher. Was ist das? Was geht da drin vor, dass da so viele Leute davor sitzen? Man darf auch nicht vergessen, dass ja viele Leute, also wie viel Zeit man verbringt mit Medien, wie viel Geld, wie viel Ressourcen. Ein durchschnittlicher Erwachsener schaut 3 Stunden pro Tag Fernsehen. Und das muss alles Gründe haben.
Und die sieht der Potsdamer Kommunikationswissenschaftler Clemens Schwender darin, dass das Fernsehen so viele Emotionen in uns hervorruft. Gefühle, die das Leben aufregend machen, die aber gleichzeitig dabei helfen, tatsächlich Erlebtes zu verarbeiten oder zukünftige Herausforderungen vorab und ohne reale Konsequenzen durchzuspielen. Beim Fernsehen können wir quasi Situationen auf Probe durchleben. Wir können uns und die Gefühle, die wir dabei haben, beobachten. Und zwar das ganze Spektrum von Romantik bis hin zu negativen Emotionen wie Angst, Wut oder Traurigkeit, die man im Alltag eher vermeidet. Sich bewusst bestimmten Gefühlen auszusetzen, kann sehr hilfreich sein. Denn wir alle sind emotionsgesteuerte Wesen. Emotionen sind die Dirigenten unseres Handelns, sagt Frank Schwab, Medienpsychologe an der Universität des Saarlandes.
In allen Kulturen, in jeder Epoche hat jeder Mensch Gefühle. Wir sind eines auch sehr gefühlvolle Wesen und ich glaube, es ist ein bezeichnendes Merkmal des Menschen, dass er so emotional ist. Also es zeichnet uns als Menschen besonders aus, derart emotional zu sein.
Emotionen springen durch Reize von außen an. Durch Gerüche, Geräusche, Gegenstände oder Lebewesen. Historisch betrachtet haben sie dazu beigetragen, unser Überleben sicherzustellen.
Sie erlauben eine schnelle Evaluation einer Situation. Wenn der Bär aus dem Gebüsch gehüpft kommt, da überlegen Sie nicht lange, sondern sind Sie weg. Ne? Das ist ein Vorteil der Emotionen. Emotionen sind von daher sehr gute Ideen der Evolution, die in den meisten Fällen zu erfolgreichem Handeln geführt haben. Sie fokussieren die Aufmerksamkeit auf die dringlichsten Dinge und die wichtigsten Informationsstücke.
Deshalb sind Emotionen übergeordnete Programme, die Reaktionen des Körpers hervorrufen, deren Sinn wir uns nicht immer gleich erklären können. Warum bekommen wir feuchte Hände, wenn wir aufgeregt sind? Frank Schwab von der Universität des Saarlandes hat die Begründung.
Wenn der Bär kommt, die Hand fängt an zu schwitzen. Sie haben da noch so archaische Reste, eventuell aus dem Primatendasein. So schwitzige Hände sind gut, auf den Baum zu kommen. Ne? Da kleben sie so ein bisschen am Ast fest. Von daher sind das so archaische, physiologische Mechanismen, die sehr gut sind. Ne? Auch vor der Prüfung hat man immer gern mal noch einen Toilettenbesuch. Ne? Das ist von Vorteil, wenn sie eine Flucht vorhaben. Ne? Da sind sie leichter, sind schneller weg. Von daher sind all diese physiologischen Reaktionen sozusagen Optimierungen ihrer Physiologie und ihres kognitiven Prozessierens, um angemessen auf eine Herausforderung sehr schnell zu reagieren. Wenn Sie eine Emotion haben, schaltet praktisch alles in den emotionalen Zustand. Man kann sich das immer schön deutlich machen, wenn Sie in Saarbrücken an der Saar lang laufen und so die Umwelt wahrnehmen, dann stellen Sie sich das einmal vor, in dem Hintergrund, dass Sie wissen, dass irgendwie ein Bösewicht unterwegs, dann sieht die Welt ganz anders aus. Ne? Sie nehmen bestimmte Geräusche wahr, ein Knacken im Gebüsch. Sie sehen, oh, die Sonne geht bald unter, vielleicht sollte ich so langsam nach Hause gehen. Die gleiche Umwelt nehmen Sie ganz anders wahr und interpretieren Sie auch ganz anders, wenn Sie frisch verliebt sind. Oh, die Sonne geht bald unter, Sie haben Ihr Schatz an der Hand, denken vielleicht verträumt an Sie. Ne? Alles erinnert irgendwie an diese Verliebtheit.
Emotionen beherrschen uns. Sie dirigieren unser Denken. Sie wirken wie Werturteile und es fällt schwer, ihnen mit dem Verstand beizukommen. Clemens Schwender, Professor für Kommunikationsmanagement an der Business School Potsdam.
Emotionen sagen uns sehr, sehr schnell, ob etwas gut für uns ist oder schlecht. Um es mal ein Beispiel zu machen, die Emotion Angst ist quasi eine Erkennung von Gefahr und die bereitet den Körper vor auf alles, was an Gefahren passieren kann. Also macht es sehr wohl Sinn, dass man sich eben auch mit Gefahren auseinandersetzt. Denn wenn dann mal eine reale Gefahr kommt, dass man eventuell vorbereitet ist.
Genau das passiert zum Beispiel beim Fernsehen.
Das ist der gesamte Aspekt, der im fiktionalen Bereich, also bei Spielfilmen, Hörspielen, bei all dem stattfindet. Das heißt, da werden Situationen durchgespielt, wir beobachten die, erleben dabei Emotionen und lernen dabei, wie die, die wir da beobachten, damit umgehen. Das heißt, die machen Fehler, die gehen unter, die werden von den Dinosauriern aufgefressen, die kriegen die große Liebe nicht, ja, und wir schauen zu, was machen die falsch und was machen die richtig.
Also ein Adrenalinkick zum Beispiel, man möchte eigentlich selbst dabei sein manchmal, manchmal auch nicht. Wenn man überlegt, das würde in der Realität passieren, dann kriegt man schon ein Gefühl im Magen, wo man denkt, nee, lieber doch nicht.
Ich würde sagen, so ein Gefühl entsteht, wenn man sich in die Person auch hineinversetzt, vielleicht auch ganz unbewusst, nicht mal, dass man das will oder so, sondern einfach eben richtig teilhat daran, was die Personen erleben.
Bei die Jury, was da die zwei Weißen abgezogen haben, die haben da ein Mädchen vergewaltigt, ein kleines Mädchen, und der Vater hat dann die mitten im Gericht abgeschossen, ist aus dem Schrank gesprungen mit einer Waffe und hat die abgeknallt. Da habe ich auch gut bekommen, wie die Weißen das einfach so machen konnten.
Im Kino, im Fernsehen können wir uns im Grunde diesen Gefahren aussetzen, ohne dass sie wirklich gefährlich sind. Das heißt, im Kinosessel wissen wir ja irgendwie, dass da nichts passiert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bereiche im Gehirn, denen ist das ziemlich egal. Das heißt, wir wissen, wir sitzen im Kino, haben Popcorn und ein Getränk, es sitzen andere Leute um uns herum, wir haben gerade 7 oder 8 Euro Eintritt gezahlt. Wenn dann aber ein Dinosaurier auf uns zukommt, erschrecken wir trotzdem. Das heißt, da gibt es durchaus unterschiedliche Funktionen im Gehirn. Das eine, das eben quasi weiß, was da abgeht, und ein anderes, was sagt, das ist mir im Moment egal. Ich bin jetzt hier gerade in dieser Welt und in dieser Welt gibt es Dinosaurier und die rennen rum.
Ein Teil von uns erlebt die Gefahr also durchaus real. Oder die Trauer oder das Verliebtsein. Um das zu erfahren, schalten wir den Fernseher ein. Dabei werden unsere Emotionen nicht neu erfunden. Vielmehr passiert so etwas wie eine Feineinstellung unserer Gefühle. Wir überprüfen sie und passen sie gegebenenfalls an die Umwelt an. In diesem Sinne bieten Medien einen Diskurs an. Was ist gut? Was ist schlecht? Wo stehe ich mit meinen Gefühlen? Doch wonach wählen wir aus, was wir sehen wollen? Wie entscheiden wir, welche Emotion heute dran ist? Geschieht dies bewusst? Clemens Schwender geht davon aus, dass die Zuschauer beim Seppen auf der Fernbedienung nur indirekt ihre Gefühle im Blick haben Vordergründig werden Themen und Genres gesucht.
Bei dieser Auswahl, welches Genre mag ich, also da wissen die Leute schon sehr genau, was sie erwarten, was da auf sie zukommt. Also das sind Dinge, die wir vielleicht jetzt nicht so bewusst mit Emotionsbegriffen bezeichnen würden, aber vielleicht mit Genrebegriffen, sowas wie Abenteuer, Action, Liebesromanze, Drama, Heimatfilm. Das heißt, all diese Genre haben ja typische Konfliktsituationen. Man weiß, dass es bei einem Western eher darum geht, wer schneller schießt, also um Dominanzverhalten. Und bei einem Heimatfilm vielleicht eher, kriegt die Bauersfrau denn den Fürsten ab. Ja? Das heißt, durch die Genre-Erwartung habe ich auch eine bestimmte Erwartung von Situationen, von bestimmten Konflikten und damit auch von bestimmten Emotionen. Das heißt, die Emotion ist eher das Zweite. Das Interessantere ist wahrscheinlich die Situation und die Konflikte, die in den Filmen thematisiert werden.
Wer was mag, das ist bei jedem anders. Hier gibt es nur wenige vorhersehbare Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel weiß die Wissenschaft, dass Frauen eher ins Kino gehen, um zu weinen. Die Emotion Trauer spielt hier eine wichtige Rolle. Männer hingegen bevorzugen Action. Das hat genetische Ursachen, meint Medienpsychologe Frank Schwab.
Zwillingsstudien zeigen, dass rund 2/3 dieser Verhaltenstendenz vererbt sind. Also sie haben einen deutlich vererbten Anteil. Sie finden auch diesen Effekt, dass Männer deutlich stärker dieses Sensation-Seeking, diese Suche nach Sensationen und abwechslungsreichen Eindrücken zeigen, als das bei Frauen der Fall ist. Und sie haben das bei Jüngeren deutlich häufiger als bei Älteren. Dabei haben sie einen Höhepunkt zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr. Also das wäre genau die Gruppe, Horrorfilme, ne? Das ist diese Sensationslust, die da spricht und die sie das aufsuchen lässt. Diese Personen lieben Abenteuer, psychoaktive Substanzen, riskantes Fahrverhalten, aber sie bevorzugen halt in den Medien komplexe Bildformen. Sie wechseln auch häufiger die Kanäle, das sind also die, die immer so rumseppen und nicht hängen bleiben können. Sie präferieren Actionfilme und Pornografie, aber auch Horrorfilme tauchen da auf und zeigen eben genau das, was man da vermuten würde. Also diese Art von Genrepräferenzen, die sich auch bei der Nutzung des Internets deutlich zeigt. Also gewalthaltige, sexuell erregende, sehr abwechslungsreiche und komplexe Arten von Angeboten.
Auch die Hormone, denen wir im Mutterleib ausgesetzt sind, beeinflussen unsere Präferenzen bei der Auswahl von Filmen. Hier gibt es einen überraschenden Zusammenhang, wie Schwab und seine Kollegen von der Universität des Saarlandes herausgefunden haben.
Wenn Sie sich mal Ihre Finger anschauen, dann haben Sie üblicherweise, nehmen Sie die rechte Hand, haben Männer einen etwas längeren vierten und einen etwas kürzeren zweiten Finger, während Frauen eher einen etwas längeren zweiten und kürzeren vierten Finger haben. Diese Art von Fingerkonfiguration wird aber definiert durch den pränatalen Hormoncocktail, den Sie erhalten haben. Je nachdem, ob Sie während Ihrer Schwangerschaftsphase eher Testosteron oder eher Östrogen ausgesetzt waren, haben Sie diese Formung der Finger, längerer vierter, kürzerer zweiter, das wäre eher mehr Testosteron, weniger Östrogen, oder längerer zweiter, kürzerer vierter Finger, das wäre eher mehr Östrogen, weniger Testosteron. Sie haben also sozusagen männliche und weibliche Hormoneinflüsse während Ihrer Schwangerschaft, also vor mehreren Jahren, zeigt sich in der Fingerlänge. Wir sind jetzt ins Kino nach Abend einfach mal in der Feldstudie gemessen, wie lang sind denn die Finger der Leute, die in unterschiedliche Kinofilme gehen. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Fingerkonfiguration und den Filmen, die Sie gewählt haben?
Den gibt es durchaus, sagt Schwab. Bei einem typischen Actionfilm überwog die Zahl der Zuschauer mit einer maskulinen Fingerkonfiguration. Und das waren nicht nur Männer.
Frauen mit einer typisch maskulinen Fingerkonfiguration, also einer pränatalen Hormoncocktail, der eher testosteronlastig war, die gehen auch in Actionfilme. Sie finden also einen Zusammenhang von der Einwirkung von Hormonen auf ihr Gehirn von vor 20, 30 Jahren, der heute noch einen schwachen Effekt auf ihre Filmpräferenzen zeigt. Das heißt, die Persönlichkeit, auch über lange Distanzen, macht durchaus einen Einfluss darauf, welche Genres sie mögen, welche Genres sie nicht mögen. In einer etwas aufwendigeren Studie konnten wir auch zeigen, ob sie romantische Liebesfilme mögen oder nicht, können sie zum Teil aus dieser Fingerkonfiguration vorhersagen. Also die Biologie redet da ein Stück mit.
Was
was ich zum Beispiel liebe in Filmen, ist die Romantik und so. Das ist immer voll toll, zum Beispiel so in Serien oder sonst was, wenn die dann immer so schöne Sachen vorbereiten und dann so Rosenblätter und weiß ich nicht, so alles verteilt haben. Oh, das ist immer so toll. Ich weiß nicht, aber irgendwie, es fasziniert einen auch. Und irgendwie wünscht man sich dann auch, dass es einem selber passiert, dass man so den richtigen findet.
Bei Dirty Dancing, den habe ich mit Mama geguckt und da war ich irgendwie, habe ich mich in die Rolle von dem Mädchen hineinversetzt und das fand ich dann schön, also das fand ich romantisch.
Ja, das hört sich doof an, aber ich bin halt so eine Art Horrorfetischist, so. Ich gucke sehr gerne Horrorfilme und da gab es zum Beispiel einen Film, House of the Dead oder Last of the Living, dass ein Happy End gibt. Also ein Happy End, da bin ich auch ganz froh.
Zum Beispiel jetzt bei Saw, ich weiß nicht mal welchen Teil, da hat, musste einer halt eine Säure fassen, aber halbe Hand halt weggeätzt. Sah schon so freudig aus, halt so nicht lecker.
Unsere Präferenzen bestimmen also, was wir sehen wollen. Daran kommt kein Fernsehmacher vorbei. Demnach prägen die emotionalen Bedürfnisse der Zuschauer das Fernsehprogramm mit. Wenn jemand Ärger nicht mag, kann man ihm Actionfilme nur schwer schmackhaft machen. Wer mit Rührseligkeit nichts anfangen kann, der ist kaum für eine Schnulze zu gewinnen. Neben physiologischen Ursachen spielt die Sozialisation ebenso eine Rolle wie die Frage, was jemand in der aktuellen Situation gerade gebrauchen kann und was nicht. Was wir dann aber tatsächlich vor dem Fernsehgerät empfinden, ist dennoch bedingt vorhersehbar. Gleiche Inhalte können zu sehr unterschiedlichen Bewertungen und damit zu unterschiedlichen Emotionen führen. Gefühle entstehen auf der Basis von Einschätzungen, so die These der Wissenschaftler an der Universität des Saarlandes.
Zum Beispiel, hat das für mich Relevanz? Ist das für mich neu oder kenne ich das schon? Wenn ich einen 100. Zombie-Film gesehen habe, sage ich, oh, das kenne ich alles schon. Ist das für mich angenehm oder unangenehm? Das wäre so eine erste Einschätzung. Nächster Einschätzungsschritt wäre Ziel- und Bedürfniszuträglichkeit. Ist das etwas, was gut für mich ist? Ist mir das wichtig? Wie sieht meine Bewältigungsfähigkeit aus? Kann ich damit umgehen? Typisch in James Bond, ne? Es geht immer an der Grenze der Bewältigungsfähigkeit. Eigentlich, ne, ist das nicht bewältigbar. Aber wir wissen ja, es ist James Bond und da kann er das doch. Aber die Bewältigungsfähigkeit sollte realistischerweise eher niedrig eingeschätzt werden. Umso spannender wird der Film, weil dann taucht natürlich Angst und das Bangen und all diese Aufregung auf. Und die normative Bedeutung, ein Aspekt, der ganz wichtig ist, ist das moralisch okay? Ist das fair? War das unfair? Die sollten doch zusammenhalten, haben wir gehört. Ne? Da hat er den verraten. Das sind so moralische Emotionen, die in Filmen ganz wichtig sind. Und die werden immer wieder thematisiert, wenn wir uns Filme anschauen. Also sie haben eine Vielzahl solcher unterschiedlichen Einschätzungen. All diese werden teilweise in einer rasenden Geschwindigkeit von unserem kognitiv-affektiven System verrechnet, führen zu einem bestimmten Bewertungsmuster und dieses Bewertungsmuster beeinflusst, welche Emotionen wir dann erleben.
Doch beim reinen Erleben bleibt es nicht. In einem abschließenden Bewertungsprozess wird eingeschätzt, was wir gerade erlebt haben. Nehmen wir unsere Gefühle an oder lehnen wir sie ab? Wie dieser Prozess verläuft, entscheidet darüber, welche Entwicklung wir durch ein Filmerlebnis nehmen, sagt die Medienwissenschaftlerin Anne Bartsch.
Wir können nicht nur Gefühle haben, sondern wir können auch ein Gefühl zu unseren Gefühlen haben. Wir können das Gefühl emotional bewerten. Also zum Beispiel, ich kann mich für einen Wutausbruch schämen oder ich kann halt auch diese Angstlust, den Spaß am Nervenkitzel, ein Gefühl genießen, auskosten. Meta-Emotionen sind also solche Gefühle über Gefühle. Meta-Emotionen bewerten Gefühle entweder positiv oder negativ. Und das beeinflusst wiederum, wie wir das Gefühl erleben und wie wir damit umgehen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freunden Horrorfilme oder sonst was gucke, dann bin ich meistens immer diejenige, die irgendwie unterm Kopfkissen ist oder sonst was. Das ist dann ziemlich extrem, weil manchmal sind da auch Sachen dabei, die einfach nur sind.
In einem Film richtig geekelt, bei Zombie-Filmen, wie da andere essen. Oder wo habe ich mich noch geekelt? Bei A Wreck Attack mit den ganzen Spinnen. Ich mag keine Spinnen, ich hasse Spinnen, da kriege ich immer voll Paare vor. Da habe ich mich auch ganz schön geekelt.
Halt immer sowas, wenn irgendwas an einem Menschen passiert. Wenn ein Arm verliert in einem beispielsweise Kriegsfilm, finde ich das nicht so schlimm. Aber wenn man das so sieht an einer einzelnen Person, dass da irgendwas vorgenommen wird, das ist es schon öfters eklig.
Am nachhaltigsten ist die Angst einer Person, mit der ich identifiziert bin, kann irgendwas Schlimmes passieren und sie weiß es nicht. Die Bedrohung ist da, jemand reitet durch die Nacht und ich weiß, da kommt in 200 Metern kommt der Abgrund und die Figur weiß es nicht und läuft voll auf den Abgrund zu. Und ich wünsche ihr, dass sie es vorher kapiert, aber ich kann ja nicht in den Fernseher oder auf die Mattscheibe brüllen, Mensch, jetzt passt doch auf.
Genießen, so hat Anne Bartsch von der Martin-Luther-Universität Halle beobachtet, können Zuschauer einen Film meist nur, wenn sie mit dem, was sie dabei empfinden, umgehen können. Dies trifft besonders auf Horrorfilme zu. Insgesamt gilt, je größer das Bedürfnis nach starken Affekterlebnissen ist, desto positiver werden die Gefühle bewertet, die entstehen. Zum Filmerlebnis gehört aber auch der Film, der im Kopf anschließend weiterläuft.
Viele Teilnehmer sagen, sie schätzen diese Gefühlserlebnisse beim Filmschauen, weil dann eben das Nachdenken angeregt wird und ihnen der Film noch weiter im Kopf rumgeht.
Ein Faktor, der mit höherem Alter an Bedeutung zunimmt, während die reinen Erlebnisqualitäten weniger wichtig werden. Für alle Generationen gleichermaßen bedeutsam dagegen ist das soziale Emotionserleben, der spontane Austausch mit anderen über die Gefühle, die entstanden sind. Eine nicht zu unterschätzende Funktion im Film hat die Musik, wenn es darum geht, Gefühle zu erzeugen. Hierbei kommt die besondere Rolle des menschlichen Gehörs zum Tragen. Es dient als Erweiterung unserer visuellen Wahrnehmung. Es hilft, sich schnell zu orientieren, führt direkt zu Emotionen und somit zu schnellen, überlebenswichtigen Reaktionen, wie der Kommunikationswissenschaftler Clemens Schwender erklärt.
Wir haben ein sehr großes Gedächtnis für Klänge, für Sounds. Das heißt, wenn der Bär kommt und ich höre den Bären, sollte ich möglichst schnell reagieren. Und ein Gedächtnis, wie ein Bär klingt, ist von großem, großem Vorteil fürs eigene Überleben. Überlegen Sie mal, wie fein dieses Gedächtnis für Klänge ist. Wenn ein Freund Sie anruft, wie lange brauchen Sie, um ihn an der Stimme zu erkennen? Oft wenige Silben. Das heißt, das Gedächtnis für Stimmen ist immens und das ist eben auch herleitbar aus diesem immensen Gedächtnis, was wir für unterschiedliche Sounds haben.
Im Film trägt die Musik dazu bei, innere Bilder beim Betrachter zu erzeugen oder das emotionale Innenleben einer Figur zu veranschaulichen. Sie hilft aber auch, Filme räumlich, zeitlich oder in gesellschaftliche Kontexte einzuordnen. Ebenso steht Musik für verschiedene Aussagen und Stimmungen.
Orchester heißt immer Gemeinschaft. Also verschiedene Instrumente, die zusammenspielen, heißt kommunikativ. Dann haben wir hohe Töne, steht für Freude. Wir haben große Tonsprünge, was eben auch für positive Dinge steht. Durch diese Bewegungsdynamik kann man einerseits sowas wie Marsch, also eine Bewegung, die man schwer stoppen kann, demonstrieren, aber auch Tanz. Das heißt, dass da eben etwas ist, dieses Hüpfen vor Freude zeigt ja im Grunde schon die Emotionen.
Auch bei der Darstellung von realen Ereignissen im Fernsehen werden unsere Emotionen angesprochen.
Bei Nachrichten ist es nochmal ein anderer Aspekt. Da lernen wir quasi aus dem Realen. Aber wenn man jetzt fragt, was ist denn wichtig bei einer Überschwemmung in China? Was haben wir damit zu tun? Eigentlich nichts. Wenn man sie aber anschaut unter dem Aspekt, wie gehen die mit der Gefahr um? Was müssen die tun, um zu überleben? Wie sind die vorbereitet? Und dann kommen ganz häufig die Fragen, wie sind wir vorbereitet? Was würde passieren, wenn das bei uns stattfindet? Wenn man sich erinnert, beim Tsunami gab es relativ schnell auch Sendungen, können Tsunamis, keine Ahnung, an der Nordsee, am Mittelmeer geschehen. Das heißt, das ist der Grund, warum wir uns auch mit weit entfernten Dramen, Katastrophen beschäftigen.
Über die Wirkung dieser Berichterstattung hat die Forschung bislang nur erste Erkenntnisse. An der Universität des Saarlandes haben die Wissenschaftler des Fachbereichs Medienpsychologie mit einer Überwachungskamera die Mimik der Fernsehzuschauer beobachtet, während diese Gewaltszenen in Nachrichtensendungen gesehen haben. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Mimik die Emotionen eines Menschen widerspiegelt. Langfristig soll in der Versuchsreihe erforscht werden, wie der Fernsehkonsum das soziale Verhalten beeinflusst. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Jugendliche auf reale Gewalt im Fernsehen überdurchschnittlich häufig mit Verachtung reagieren und nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, mit Angst. Über die Ursache für diese emotionale Reaktion kann bislang nur spekuliert werden, sagt der Kommunikationswissenschaftler Clemens Schwender.
Vielleicht ist Verachtung gerade etwas, was es mir leicht macht, über unangenehme Dinge hinwegzukommen. Das heißt, Verachtung zeigt im Grunde auch, interessiert mich nicht, mag ich nicht, was soll denn das? Wobei man noch nicht genau weiß, auf was sich diese Ablehnung bezieht. Eine Ablehnung kann sich ja beziehen auf den Inhalt, also dass da irgendwie eine Geschichte erzählt wird mit einem Verhalten, was ich nicht mag. Diese Ablehnung kann sich aber auch auf eine Machart beziehen, kann sich sogar beziehen auf Nebenaspekte, die ganz schwer in den Griff zu kriegen sind. Keine Ahnung, es könnte sein, dass da eine Musik im Hintergrund läuft, die man nicht mag. Oder dass die auf einem Sofa sitzen, was einem nicht gefällt. Das heißt, es ist noch nicht genau klar und es ist noch etwas schwer rauszukriegen, auf welche Aspekte die entsprechende Emotion dann auch tatsächlich gerichtet ist.
Womit Schwender an einem Grundproblem rührt, wenn es darum geht, die emotionale Wirkung von Fernsehsendungen zu beurteilen. Gerade wenn Kinder vor dem TV-Gerät sitzen, ist es besonders wichtig, möglichst bereits vorab zu wissen, was Sendungen auslösen können. Der Wissenschaftler hat jedoch beobachtet,
dass wir uns ganz schwer in andere hineinversetzen können. Jeder kann für sich so eine Linie ziehen und sehen, was ihm angenehm ist, was ihm unangenehm ist. Aber wie können wir das für andere entscheiden? Das heißt, wir können zum Beispiel die Ängste der Erwachsenen nicht auf Kinder übertragen. Und wir können das, wovor Kinder Angst haben, ist für die meisten Erwachsenen ziemlich belanglos. Kinder, es gibt zwei große Elemente, vor denen Kinder Angst haben. Das eine ist das Alleinsein, verlassen werden. Und das zweite ist Dunkelheit. Wenn man sich jetzt mal Märchen anguckt, Hänsel und Gretel, ja, das sind genau diese Dinge. Das heißt, man kann im Grunde sagen, dass Hänsel und Gretel sowas ist wie eine Horrorgeschichte für Kinder. Für uns Erwachsene ist das Kinderkram. Wir erleben das nicht. Deswegen ist es ganz schwer, dass wir uns in deren Vorstellungen und deren Emotionen hineinversetzen können.
Ich habe im Jurassic Park in 2 gesehen und da war sie in so einer Kammer und dann auf einmal kam da so ein Raptor und da habe ich mich voll erschrocken.
Da habe ich abends ins Bett, im Bett gelegen und konnte nicht einschlafen und habe um mein Leben gezittert und hatte die ganze Zeit Angst. Und hatte immer Schiss, also Angst darauf, dass der dann zu mir kommt und das Gleiche mit mir macht. Und da wollte ich immer Angst und diese Angst hatte ich 4 Jahre danach auch noch.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich Bilder einfach nicht vergesse, dass sie sich sozusagen querstellen in meinem Kopf und verbunden sind mit Angst, weil sie sich nicht aufgelöst haben. Bei Aktenzeichen XY laufen die Verbrecher noch draußen rum. Das heißt, es ist immer noch eine konkrete Gefahr. Und das kann man natürlich im Fiktionalen genauso sagen, wenn bei Märchen, die gehen gut aus, aber wenn die Geschichte nicht gut ausgeht und dann diese Bedrohung noch in mir drin ist, dann ist klar, dass sich das festsetzt.
Die Fähigkeit, mit einem breiten Spektrum an Emotionen umgehen zu können, wächst mit zunehmendem Alter, verdeutlicht Medienwissenschaftlerin Anne Bartsch am Beispiel des Films Herr der Ringe, wo böse Mächte vom guten Helden Frodo Besitz ergreifen.
Diese Szene aus Herr der Ringe, das ist was ganz Schreckliches für jüngere Kinder, dass diese negativen Mächte von dem Helden Besitz ergreifen. Also das, glaube ich, ist wichtig für eine positive Meta-Emotion, dass man so einen Fluchtpunkt hat. Also das Happy End, wo man weiß, es geht gut aus und halt auch so eine Sicherheit. Die Guten sind die Guten, die Bösen sind die Bösen. Und wenn der Frodo dann immer so von diesen dunklen Mächten angegangen wird und die ihn auf ihre Seite ziehen, Harry Potter auch genau das Gleiche, diese Fantasy-Romane. Ich glaube, das ist dann so für ältere Jugendliche ist das extrem faszinierend, sich eben genau damit auseinanderzusetzen, dass man nicht nur das Gute, sondern auch das Böse in sich hat. Aber jetzt, wenn ich an jüngere Kinder denke, dann ist das, glaube ich, ein Punkt, der extrem beängstigend ist. Auch diese Figur von dem Gollum, dass der immer so die Seiten wechselt und man nie weiß, zu wem gehört er. Das kann sehr verstörend sein, denke ich.
Hier bedarf es weiterer Forschung, um besser verstehen zu können, wie Sendungen wirken. Darüber ist sich die Medienwissenschaft einig. Denn letztlich sind die emotionalen Spielflächen, die das Fernsehen bietet, das, was das Medium so reizvoll macht. Besonders dann, wenn man dabei an seine Grenzen gehen kann. Und das gilt für Zuschauer jeden Alters.